Ich mag ja die Kinderkarawane. Und ich mag es, wenn es hier vorne wuselt und fuselt. Und ich glaube, die werden eine richtig gute Zeit haben. Und wir auch. Ich habe euch heute mal eine richtig lange Lesung mitgebracht. Ich habe gedacht, das machen wir auch mal. Einfach mal ein Stück Bibel lesen zusammen. Das machen wir sonst so selten. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr mal in Johannes 6 mit reinschauen. Weil es lohnt sich. Ich lese euch fast ein ganzes Kapitel vor. Und ansonsten dürft ihr auch die Augen zumachen und das einfach mal auf euch wirken lassen. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passahfest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem er sich befand, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Jetzt springen wir ein bisschen. Es geht am nächsten Tag weiter. Am nächsten Tag. Vers 26. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie: Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt der Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, antworteten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von allen denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, den der Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er ist vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie alle werden von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von mir lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für diese Welt. Jesus, danke für dieses Wunder. Amen. Seid ihr noch da? Das war ein langer Abschnitt, oder? Ich hoffe, dass die Aufforderung, die Augen zuzumachen, jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Hälfte von euch schon schläft. Aber so lang, so ausführlich, so erklärend erzählt nur Johannes diesen Abschnitt. Und dabei gibt es dieses Wunder in allen vier Evangelien. Aber diese lange Brotrede, diese lange Erklärung und wieder diesen Zusammenhang, dass Jesus sagt, es geht gar nicht um das Wunder, es geht um das Zeichen. Es geht darum, was dieses Wunder uns über Gott lehrt. Das ist Johannes. Und deshalb finde ich, lohnt es sich, diesen langen Abschnitt, diese Brotrede, die da am nächsten Tag folgt, in ihrer ganzen Breite mal wirken zu lassen. Ein ganz schön langes Ding. Und dazwischen liegt noch der Seewandel. Also Brotwunder, Jesus geht so über den Teich, die anderen, die wandern ihm hinterher und dann folgt der Rest. Und Johannes ist der Einzige, der dieses Wunder, glaube ich, so auf den Punkt bringt. Und jetzt möchte ich mit euch heute drei Punkte anschauen. Erstens, ich bin das Brot des Lebens. Zweitens, ich bin das Brot des Lebens. Und drittens, warum kann dir Jesus dieses Brot geben? Wir fangen mal vorne an, gell? Ich bin das Brot des Lebens. Wäre auch nett gewesen, er hätte gesagt, ich bin der Kuchen oder die Muffins des Lebens. Ich bin mir sicher, Joel hätte gerne gehört, ich bin die Gummibärchen des Lebens. Und doch spricht Jesus von Brot. Und also man muss es anschauen, wenn man sich dieses Wunder anschaut. Warum Brot? Also tatsächlich ist damals ja Fleisch weniger verfügbar. Das sehen wir bei allen Erklärungen, wann man was isst. Fleisch ist was Besonderes. Brot ist das, was es jeden Tag gibt. Also die übliche Mahlzeit besteht aus Brot und. Natürlich reden wir nicht von so einem großen, runden Bauernleib, sondern wir reden von diesen kleinen Fladenbroten. Aber das ist das Standardessen. Brot und irgendwas. Und es steht so symbolisch, dass es zum Pars pro toto für Essen wird, für Versorgung. So dem, was für Versorgung insgesamt steht. Und es ist ja bei uns heute nicht anders, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Da rechnen wir auch nicht mit Brot. Wir fangen ja auch nicht an aufzuzählen und sagen, außerdem bräuchte ich gerade noch Karotten und Tomaten wären noch gut. Und meine tägliche Unterhose brauche ich auch. Aber genau dafür steht's. Also für das, was wir brauchen. Für das, was wir tatsächlich an Bedürfnissen haben. Und gleichzeitig geht Brot in dem Zusammenhang noch etwas darüber hinaus, weil es tauchen sofort zwei historische Referenzen innerhalb der Bibel auf, wenn dieser Begriff Brot aufleuchtet. So das allererste, was sofort immer kommen wird. Manna. Wüste, nichts zu essen. Und dann taucht das Manna als Wunder am Morgen auf. Frühstücksflocken quasi. Flocken wie Frost überall verteilt, aus denen das Volk so eine Art Honigkuchen backt. Das Manna schmeckt süß und es hält sie am Leben. Das ist die eine Referenz. Die andere, die bei Brot vermutlich auch immer aufleuchtet. Gott erklärt seinem Volk, wie sie das Allerheiligste bauen sollen. Und da gibt es ja einen sehr präzisen Bauplan für die ganze Angelegenheit. Und da gibt es im Allerheiligsten diesen Tisch mit den Schaubroten. 12 frische Laibe Brot. Und die werden von den Priestern gegessen und dann werden sie ersetzt. Ihr wisst, da gibt es auch mal die Geschichte mit der Sache, dass jemand einfach so die Schaubrote gegessen hat und das war dann nicht so gut. Aber die Dinger repräsentieren Gott. Und in diesen Tagen ist Brotbrechen immer ein formaler Weg, die Freundschaft zu jemandem zu besiegeln. Wir sind jetzt Freunde. Solche Verträge wurden mit Brotbrechen beschlossen. Und wenn ein Fremder kommt und du brichst mit ihm das Brot, dann steht er unter deinem Schutz. Dann ist er kein Fremder mehr. Du hast mit ihm das Brot gebrochen und er ist dir zum Freund geworden. Warum? Weil Brotbrechen immer auch ein heiliger Vorgang ist. Wir essen vor Gott. Weil es ist ja logisch. Wir kommen zusammen und wir beten zusammen und wir nehmen zusammen das, was uns Gott gegeben hat und wir werden eine Einheit vor Gott, indem wir das Brot gemeinsam brechen. So, und das Ganze geht ja sogar noch ein bisschen weiter. In 2. Mose 24, da bringt Gott die Israeliten zum Sinai. Ihr erinnert euch, Auszug aus Ägypten, große Sache, dann sind sie am Sinai und dort präsentiert sich Gott als der Reine, als der Heilige, dem sie nicht begegnen können und dürfen. Und doch sucht das Volk die Nähe und Gott geht genau darauf ein. Und dann gibt es eine erstaunliche Passage in Kapitel 24. Da erlaubt Gott den 70 Ältesten vor ihn zu kommen. Und dann fordert er Mose auf und sagt, du machst jetzt Folgendes, sie werden besprengt mit dem Opferblut, sie werden dadurch gereinigt, um dem heiligen Gott zu begegnen. Und dann bringt Mose sie auf den Berg und dann dürfen sie auf dem Sinai zwar nicht Gott persönlich sehen, das wäre jetzt doch ein bisschen viel, aber sie erleben dort Unglaubliches, sie erleben dort Unbeschreibliches. Und Gott sagt, ihr seid in meiner Gegenwart hier, ich bin da. Ich begegne euch. Und was machen sie dann? Lobpreislieder singen. Einen Gottesdienst feiern. Sie essen. Sie essen in Gottes Gegenwart. Sie essen und trinken und sie brechen das Brot. Symbolisch würde ich sagen, mit Gott und vor Gott. Und dieser Vorgang, der steht ja nicht nur dafür, dass Gott ihr König ist, der sie bis dahin geführt hat, sondern dass er auch ihre Nähe, ihre Gemeinschaft sucht. Dass er mit ihnen am Tisch sitzt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Nun, was ist das? Das Brot des Lebens ist ewiges Leben. Und darum geht es bei Johannes, eigentlich quer durchs ganze Evangelium. Ewiges Leben. So, drei Dinge, glaube ich, können wir hier über ewiges Leben lernen. Und die möchte ich mit euch anschauen. Ich bin das Brot. Erstens, was ist jetzt ewiges Leben? Wenn ewiges Leben Brot ist, was ist dann ewiges Leben? Es geht hier um Leben in einer bestimmten Qualität. Wenn hier von ewigem Leben die Rede ist, dann ist die Rede von Leben in einer bestimmten Qualität. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Leben. Das eine ist Bios. Das kennt ihr aus dem Biologieunterricht. Ja? Bios. Bios, das ist Existenz. Also die Biologie denkt den Dingen nach, die belebt sind. Bakterien zum Beispiel ist Bios. So der Film, der unten aus deiner Kaffeemaschine, wenn du es immer putzt, rauskommt. Das ist Bios. So, und das BIOS, Basic Input Output System von Computern, heißt auch nicht umsonst so. Das ist der erste Baustein, der einen Rechner zum Leben erweckt. Jetzt sind Rechner nicht lebendig, ja, versteht mich nicht falsch. Aber das referenziert darauf. Wenn du einen Computer anschaltest, dann springt das BIOS an und das sagt dann dem restlichen Rechner, jetzt tu mal was. So, also das ist BIOS. BIOS ist erstmal bloße Existenz. Vielleicht auch blöde Existenz. Also ich weiß nicht, wie intelligent Bakterien sind. Ich will ihnen nichts unterstellen. Aber das reicht, für Bios reicht das aus. Und dann gibt es im Griechischen einen zweiten Begriff, Zoe. Den kennt ihr auch aus der Zoologie oder aus dem Zoo. So, ich habe noch wenige Zoos erlebt, in denen Bakterien ausgestellt sind. Aber vielleicht gibt es die auch. Aber Zoe im Griechischen ist mehr als Existenz. Das kennen wir, beides kennen wir das auch auf Deutsch. Wir haben zwar nur einen Begriff für Leben, aber wir können zum Beispiel vom Schutz des Lebens sprechen. Beim Schutz des Lebens, da meinen wir Bios. Da geht es uns nicht um eine Bewertung, sondern es geht darum, Leben ist schützenswert. Punkt. Oder du bist im Urlaub und du lehnst dich in deinem Liegestuhl zurück. Und irgendwer massiert dir die Schultern und irgendwer reicht dir einen kalten Drink an. Und du sagst, ist das ein Leben? Und das ist Zoe. Also Zoe beschreibt nicht das Leben als solches, sondern es beschreibt die Qualität des Lebens. So, und hier, wenn Jesus vom Brot des Lebens spricht, dann verwendet er Zoe. Also er sagt nicht, ich bin das Brot, das irgendwie Leben und so, Existenz, sondern er sagt, ewiges Leben ist Leben in Qualität. Also ansonsten wäre ja ewiges Leben auch ein echt ewiges Problem, wenn es nur um Bios gehen würde, nur um Existieren. Also wenn ewiges Leben eine Zeitangabe wäre, dann glaube ich dann, also irgendwer hat die Tage, ich habe es mir gut gemerkt, so schön zusammengefasst, ich glaube es war Jörg Albrecht gestern, wir waren auf dem Willow-Kongress, hat es auch davon und hat gesagt, ewiges Leben als ewige Verlängerung der Dinge, die wir hier haben, das wäre nicht Himmel, das wäre Hölle. Stell dir das mal vor. Ewiger Stress, ewige Termine, ewige Existenz, einfach nur fortgeschrieben. Mit allen unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Schmerzen. Das ist nicht Himmel, das ist Hölle. Also, wenn wir eine Vorstellung von ewigem Leben haben, dann dürfen wir, glaube ich, aufhören, ewig als diese Warteschlangenmentalität zu denken. Und anfangen, über eine Qualität von Leben nachzudenken. Und wisst ihr was? Ewiges Leben ist nicht etwas, was nach dem Tod beginnt. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann meint er nicht, ewiges Leben ist etwas, was irgendwann mal kommt. Sondern dann spricht er von einer Qualität, die jetzt existiert. So, nur die hört nicht auf. Das ist der Punkt. Also ich bin das Brot des Lebens. weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also Zoe. Von dem Leben her, das eine totale tiefe Qualität aufweist, spricht Jesus auch von einem tieferen Hunger als nur von Hunger. Wenn wir nur von Hunger sprechen würden, also wenn er nur von Leben sprechen würde, dann wäre die richtige Antwort Brot. Also Bios Existenz, damit ich existiere, muss sich eine Zelle irgendwie ernähren, die braucht Nährstoffe, also braucht die Zelle Brot. So, er spricht aber nicht von Bios, er spricht von Zoe, von dieser Qualität. Und deshalb spricht er auch von einem tieferen Hunger, als nur von dieser Hungerebene. Von dem, was wir suchen, wenn wir volles Leben suchen, davon spricht Jesus. Und ich bin überzeugt, jeder von uns sucht danach. Ich glaube, es ist das Problem von uns Christen und Theologen, dass vermutlich nicht jeder danach sucht. Beziehungsweise, dass jeder danach sucht, aber nicht alles verstanden haben. Und dass wir manchmal Leuten nicht beibringen können, dass sie eigentlich danach suchen. Ja, ich glaube, das wissen wir in dem Moment, wo wir es finden dürfen, dass wir es wirklich gesucht haben. Aber ich versuche trotzdem die Antwort. Jeder von uns, glaube ich, sucht irgendwo danach. Und Jesus sagt, egal was es ist, mit dem du versuchst, diese Lücke zu wirklich prallem Leben, zu wirklich vollem Leben zu schließen, es wird irgendwann vergehen, wenn es nicht Jesus selber ist. Da sind die Israeliten in der Wüste und die sammeln immer Manna für einen Tag. Und es ist ein Wunder. Jeden Tag wieder neu von Gott versorgt. Und Gott warnt sie und sagt ihnen, ihr dürft es nicht horten und ihr dürft es nicht speichern und ihr dürft es nicht aufheben. Also ihr dürft schon, aber wenn ihr es tut, probiert es aus. Es wird schlecht und es stinkt. Und es wird verwurmt sein. Warum macht Gott sowas? Hätte doch auch Vorteile, wenn die sammeln könnten. Oder? Und ich glaube, was Gott damit sagt, ist, ich möchte nicht, dass ihr vom Manna abhängig seid. Wenn ihr Manna sammeln könntet, dann wärt ihr von euren Vorräten abhängig und würdet von euren Vorräten leben. Aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass ihr von mir abhängig seid. Ich möchte, dass ihr von mir abhängig seid an jedem neuen Tag. Und ich glaube, es gibt viele tolle Dinge in dieser Welt, die Geschenke von Gott sind. Und so möchte ich sie auch nehmen. Und ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und meine Familie ist zeitgleich mit mir aufgeschlagen. Meine Frau und meine Kinder waren bei der Oma. Wir sind dann gerade zurückgekommen. Und es war ein wunderbarer Moment. Und ich habe mich so gefreut, unseren kleinen Tobi wieder am Arm zu halten. Jetzt will ich euch gar nicht den Mund wässrig reden, sondern ich will nur sagen, es gibt Dinge, da weiß ich, dass die mein Herz erfreuen. Und ganz klar, meine Kinder gehören dazu. Meine Frau gehört auch dazu, um hier keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen. Das sind Geschenke von Gott. Karriere, Familie, Freunde, Gerechtigkeit, Erfolg, Kunst, alles, was so in unserem Leben tatsächlich Freude und Glück vermitteln kann. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es Urlaub, vielleicht ist es ein Computerspiel. Es werden sich genug Dinge finden. Und es wird sich etwas finden, was in deinem Leben diesen Punkt erfüllt. Und das sind alles tolle Dinge. Und ich will ihren Wert überhaupt nicht kleinreden. Aber was uns Jesus hier sagen möchte, ist, sie sind nicht die Hauptquelle von echter Freude und echter Bedeutung. Denn sie werden irgendwann verderben, wenn sie diese Quelle sein sollen. Also nicht grundsätzlich, sondern wenn sie diese Quelle sind. Wenn sie uns ausfüllen müssen. Wenn sie uns wertvoll machen müssen. Wenn sie uns unseren Wert zusprechen sollen. Wenn sie uns für immer glücklich machen sollen. Dann werden sie verderben. Und zwar genau daran. Genau daran leider, dass sie Heilsbringer sein müssen. Gestern war Valentinstag. Ich hoffe, ich erinnere euch jetzt nicht an was Böses. Und so im ersten perfekten Moment der Verliebtheit oder im ersten perfekten Moment, wo man im Urlaub ankommt oder im ersten perfekten Moment, in dem man sich einen Sehnsuchtstraum erfüllt, den man sich schon immer erfüllen wollte, da gibt es, glaube ich, ein Verlangen und eine Sättigung in uns. Das Verlangen, ich brauche das und die Sättigung, ich habe es gefunden. Und es wird mich für immer glücklich machen. Und wer schon mal verliebt war, der weiß, glaube ich, was ich meine. Für immer. Genau das hat mir noch gefehlt. Und das Perfide an diesem Verlangen, glaube ich, ist, dass es das, den Kontakt mit der Realität nicht überlebt. Und dann sagen Menschen, die Honeymoon-Phase ist vorbei. So, am Anfang sieht man ja eh nur rosa und dann kommt der Alltag. Oder der Urlaub, ja, er war schön, aber er ist schon wieder rum. Das passiert bei Urlaub meistens. Also ja, Sehnsuchtsträume machen uns glücklich. Das Problem ist, sie haben nicht die Fähigkeit, uns dauerhaft zu sättigen. Das ist eigentlich in sich genommen noch kein Problem, bis wir es von ihnen erwarten. Es gibt, fürchte ich, einfach keine Sache, die uns dauerhaft heil und glücklich machen kann, wie sie das im ersten Moment verspricht. Erfolg, fürchte ich, hält nicht ewig. Macht hält nicht ewig. Verliebtheit hält nicht ewig. Nicht einmal Liebe, glaube ich, kann uns dauerhaft ausfüllen in unserem Inneren. Also versteht mich nicht falsch. Es ist die wertvollste Sache, würde ich sagen, zu lieben und geliebt zu werden. Gleich nach Gott. Aber jede Liebe ansonsten ist eine abgeleitete Liebe von dem, was wir erfahren dürfen, wenn wir von ihm geliebt werden und ihn lieben. Und es gibt Menschen, die werden geliebt und sie sind dennoch nicht glücklich. Und nichts davon macht dauerhaft zufrieden und glücklich. Und Jesus sagt, egal, was dich vom Bios zum Zoe, was dich vom Existieren zum Leben bringen soll, wenn nicht ich es bin, dann wirst du irgendwann wieder hungrig. Ich bin die eine Sache, die dir Leben gibt. Ich bin. Nicht ich habe, nicht ich habe Brot. Nicht ich habe einen Weg. Nicht ich kann dir gute Dinge anbieten für dein Leben. Und wenn du dich an alle Regeln hältst, dann wird's voll gut. Sondern ich bin. Wenn du zu mir kommst, dich mir ganz hingibst, mich zu deinem Herrn und Erlöser machst, dann wirst du gesättigt. Dann wirst du auf eine tiefere Art satt. Das klingt, finde ich, ganz merkwürdig abstrakt, weil wie soll denn Jesus sättigen? Und er gibt uns in Vers 35, gibt er uns eine Antwort, wie das funktionieren kann, ihn zu essen. Also wir können Jesus nicht essen, ne? Nicht so in diesem Bios-Sinne, hoffentlich nicht. Wir haben im Abendmahl genau diese Parallele, also dass wir Brot essen. Ja? Aber wir haben die Parallele, das, was Bios, was das Brot ist für unser Bios, ist Jesus für das volle Leben, fürs Zoe. Wir kommen zu ihm und wir glauben an ihn. Das macht Brot übrigens nicht. Brot glaubt nicht. Also was er meint ist, wenn du mich zu deinem Herrn machst und dich mir ganz hingibst, dann findest du genau darin die Antwort. Dann findest du genau darin die Erfüllung. Dann findest du genau darin das Ende deiner Selbstgetriebenheit. Dann findest du genau darin die Antwort auf dein Sehnen. Das ist übrigens etwas, was Christentum einmalig macht. Ist euch das mal aufgefallen? Die allermeisten Religionen, in der Schule hat man das ja irgendwann mal so gelernt, die Wege der verschiedenen Religionen. So, und die anderen Religionen, die sagen alle irgendwie auf eine Art, es gibt einen Weg und wenn du auf diesen Weg gehst, dann bekommst du Brot. Brot kann unterschiedlich ausfallen. Brot kann vielleicht Erleuchtung sein oder Brot kann in irgendeiner Form Nirvana sein oder was auch immer. Aber tu dies, tu jenes, geh diesen Weg, das musst du machen und dann kommst du irgendwo an. Also der Religionsstifter, wer auch immer das jetzt in diesem Fall ist, sagt, ich zeige dir den Weg. Ich habe den Weg gefunden, ich bin den Weg schon mal gegangen, ich bin dir ein Begleiter auf dem Weg. Ich kann dir den Weg zu Leben zeigen. Jesus sagt nicht, ich zeige dir den Weg zum Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Du musst da nichts tun, du musst glauben. Und wenn du glaubst, dann glaubst du an den, den Gott gesandt hat. Und wenn du ihn empfängst, dann empfängst du es, das ewige Leben. Und wenn du darin bleibst, dann hast du alles. Und das ist Rettung. Und dann darfst du auf einem Weg wachsen in diese Lebensqualität, die hier als ewiges Leben beschrieben wird. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17,3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So, das klingt sehr simpel, gell? 1. Mose, da heißt es, Adam erkannte Eva und die Gute ward schwanger. Das ist der Teil, den man in der Kinderstunde, war auch gestern, ja, nicht so gern erzählt. Oder wo man dann schnell lieber drüber wegliest, weil wir wissen alle, dass Erkennen nicht ganz ausreicht dafür. Also Erkennen ist ein zutiefst intimer Vorgang, das heißt jemanden zutiefst kennen. Bis ins Innerste mit jemandem Gemeinschaft zu haben. Nicht, den erkenne ich, wenn ich ihn auf der Straße treffe. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, ich kann ihn nur gerade nicht zuordnen. Zweitens, ich bin das Brot des Lebens. Drittens, wie kann denn Jesus von sich sagen, ich bin das Brot des Lebens? Das ist ja irgendwie ganz schön vermessen. Wir begegnen in 2. Mose 24, das ist die Sache am Sinai, ja, einem transzendenten Gott, der perfekt und heilig ist. Und wir sind Sünder. Wie kann das funktionieren? Wie können Menschen wie wir, die Dinge falsch machen, einem perfekten Gott begegnen? Wie kann ein Elefant in ein Puppenhaus kommen, ohne dass das Puppenhaus kaputt geht? Die Antwort, gar nicht. Kann er nicht. Du kriegst den Elefant nicht in das Puppenhaus. Das geht nicht. Und genau das ist das, was Jesus gemacht hat und geschafft hat. Also wie? Zwei Gedanken dazu. Erstens, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir da ins Griechische reinschauen, dann sagt er, ego eimi, ich bin. So, das klingt jetzt für unsere Ohren irgendwie nicht ungewöhnlich, ne? Allerdings, wenn man weiß, dass normalerweise wird im Griechischen dieser Anteil des Satzes einfach weggelassen. Der wird einfach gedacht. Das passiert in jeder Sprache, dass man manche Dinge auslässt und nicht aktiv ausspricht. Und das bemerken wir bei unseren Kindern, wenn sie Dinge aus dem Kindergarten mitbringen. So, die kommen nach Hause und Lia fragt, kann ich noch eine Olive? Und ich frage, was? Sagt, Papa, kann ich noch eine Olive? Was? Dabei weiß ich ja, was sie will. Ich bin ja nicht doof und sie ist es ja auch nicht. Und es ist eigentlich auch voll unfair. Weil es ist halt voll Kindergartensprech. Und ich verstehe ja, was sie will. Oder wir Schwaben, wir sind da auch gut. Arget haget, wenn's da geht. Arget haget, wenn's da geht. Kann es mir jemand übersetzen? Nee? Das ist doch hohen Leute hier, gell? Die Agathe zieht einen Zaun in der Morgendämmerung. So, wir Schwaben sind ein bisschen maulfaul, deshalb wird es einfach ein bisschen zusammengezogen. Ja? Arget, die Agathe. Haget zieht einen Zaun, wenn's da geht, in der Morgendämmerung. Ja? Reichen drei Worte aus, um einen ganzen Satz draus zu machen. Der Schwabe ist maulfaul. Alles, was nicht gebraucht wird, wird weggelassen. Und ihr werdet es nicht glauben, in der Kultur ist man auch maulfaul. Das spricht man nicht extra aus, sondern man denkt sich's. So, Jesus macht hier aber was. Also normalerweise würde man einfach nicht ego eimi sagen. Man würde nur den Rest sagen und man würde sich das dann selber denken. Jeder wüsste, was gemeint ist. So, und das ist das erste Mal von 7 Malen im Johannesevangelium, dass Jesus genau diese Formulierung wählt und genau diese Dinge ausspricht. Jetzt gibt es 2 Optionen. Er hat einen Sprachfehler und eine merkwürdige Grammatik. Oder das ist wirklich saumäßig absichtlich. Also so absichtlich, wie man nur absichtlich irgendwas sagen kann. Und dann ist es echt abgefahren. Er sagt ja, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Immer wieder macht er das. Und jedes Mal kommt es so daher, als wenn man in irgendeinem Internetforum mit Caps Lock so in Großbuchstaben schreibt. Wo die anderen dann sagen, schrei nicht so. Also als würde er brüllen, er betont das total überdeutlich. Und was das heißt und was das auslöst, sehen wir ja gleich bei diesem Streit hier mit den Pharisäern. Und wir sehen es dann auch wieder in Johannes 8. Da betonen die Pharisäer, wir sind Kinder Abrahams, wir brauchen dich nicht. Wir haben doch schon Zugang zu unserem Gott. Das Ganze wird sehr emotional. Warum? Weil Jesus hier sagt, ich bin, und weil er sagt, ich bin Gott. Damit. Ego eimi ist die genaue Übersetzung von dem Gottesnamen, wie sich Gott Mose offenbart. Als er sagt, ich bin, der ich bin. Da antwortet Jesus in Johannes 8, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Also wenn du es wörtlich übersetzt. Ehe Abraham war, ich bin. Das ist überhaupt kein Satz. Es sei denn, wir verstehen es als Eigenname. Ehe Abraham war Gott. Und das ist natürlich ein unglaublicher Anspruch. Er sagt nicht, ich war schon vor Abraham, sondern er sagt, Gott, ich war schon vor Abraham. Und sofort versuchen die Umstehenden, ihn zu steinigen. Natürlich, weil sie haben sehr, sehr gut verstanden, was Jesus hier gesagt hat. Und Gott kommt damals zu Mose und stellt sich mit genau diesem Namen vor und sagt damit, ich bin der Gott, der immer ist und immer schon war. Und ich bin der Gott, der immer da ist, ohne Anfang und ohne Ende. Und es gibt keine Zeit, über die man sagen kann, es war. Und es gibt auch keine Zeit, über die man sagen kann, er wird einmal sein. Und es gibt auch keine Zeit, wo man sagen könnte, er ist nicht da. Sondern er ist einfach die eine konstante Größe, ich bin. Und das heißt, da steckt ja so viel drin, über Gott gesagt, ich bin von nichts abhängig. Ich brauche keine Quelle, um zu sein. Ich bin die Quelle. Ich brauche keinen, der mich in Existenz spricht, und ich brauche keinen, der mich beerdigt. Ich brauche keinen, der mir erlaubt zu sein. Ich bin. Also, und Jesus sagt, das ist mein Name. Also ich bin nicht ein bisschen göttlich oder ich bin ein gottähnliches Wesen. Ich bin ein guter Typ. Nein, er sagt, ich bin ohne Anfang und ich bin ohne Ende und ich bin die Quelle allen Seins. Und deshalb kann er das Brot des Lebens sein. Nicht, weil er auch göttlich ist, sondern weil er die Quelle ist. So, das ist der erste Grund, warum Jesus sagen kann, ich bin das Brot. Zweiter Grund. Alles, was wir essen, muss sterben. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Alles, was wir essen, muss sterben. Und wir essen für gewöhnlich gewachsene Dinge. Also außer irgendwer sagt jetzt, er ernährt sich von Steinmehl. Aber solange das nicht der Fall ist, essen wir Dinge, die sterben müssen, weil wir sie essen. Das heißt, immer wenn wir essen, muss etwas für uns sterben. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich glaube, das ist Biologie. Das gilt auch für alle anderen Dinge. Also Bakterien, wenn die essen, muss auch was sterben. Als Jesus sagt, ich bin das Brot, da sagt Jesus, Gott, genau dieser ich bin. Dieser überzeitliche Gott, die Quelle allen Seins. Der, der keinen Anfang hat und kein Ende. Der ist Brot geworden. Das ist passiert. Ich bin Gott verletzlich gemacht. Ich bin Gott, der Ewige, nur mit einem Ziel gekommen, nämlich um zu sterben. Tatsächlich. Und das ist der wahre Grund. Das ist der Grund, warum wir Freunde sein können. Warum der Weg zum Vater frei ist. Warum ihr gerade nicht in meiner Gegenwart vergeht. Weil ich Gott bin, der sich zerbrechlich gemacht hat. Es ist kein Fehler, dass es so ist. Es ist auch kein Zufall. Es ist auch keine Notwendigkeit, sondern es ist meine freie Entscheidung. Ich bin. Ich habe mich entschieden, mich von euch brechen zu lassen. Und dann bricht er in Lukas 22 Jesus das Brot und er referenziert genau hierauf oder andersrum. Und beim Brotbrechen sagt er, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. So, also was dürfen wir mitnehmen? Was darfst du mitnehmen? Außer den Dingen, die Gott vielleicht gerade persönlich in dein Herz gesprochen hat, darfst du, glaube ich, mindestens oder möchte ich zwei Dinge mitnehmen. Erstens, Jesus ist die Kraft zu echtem, gefülltem Leben. Und da dürfen sich Dinge verändern, wo wir ihm begegnen. Da müssen sich auch Dinge verändern. Er darf aus Furcht echte Zuversicht werden. Warum? Weil er da ist. Er darf aus Angst echter Mut werden. Warum? Weil unser Leben nicht mehr von uns selber abhängig ist, sondern von ihm. Da dürfen wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen für uns und für unsere Fehler, weil wir Fehler machen dürfen, weil sie uns bei ihm vergeben sind. Aber Jesus muss dazu die Kraft unseres Lebens sein dürfen, und zwar Tag für Tag. Es bringt gar nichts, dass wir ihm irgendwann mal begegnet sind und ihn als fernen Bekannten kennen. Sondern er ist die Lebensquelle, nicht jemand, den ich kenne. Ich glaube, wir können uns an den Dingen aufreiben, die wir glauben zu brauchen oder die wir verloren haben. Also entweder die wir glauben zu brauchen auf dem Weg dahin oder in der Retrospektive den Dingen nachtrauern, wo alles gut war und jetzt ist es weg. Wahrscheinlich war noch nie alles gut. Und es wird auch nie alles gut sein. So, egal auf welche von diesen zwei Richtungen wir uns auf den Weg machen, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, dann wird weder die eine noch die andere Erfüllung bringen. Und deshalb brauchen wir ihn. Beide sind wichtig, beide sind okay. Wir dürfen die schönen Dinge genießen in unserem Leben, aber wir brauchen ihn. Und beide Dinge dürfen uns nicht davon abhalten, dass Jesus die Nummer eins ist. Dass er die Quelle ist. Dass er das Leben ist. Dass er derjenige ist, der den Weg zu neuer Freiheit und zur Vergebung überhaupt erst frei macht. Und das muss immer wieder geschehen, nicht einmal in unserem Leben. Also nicht dieser eine Moment, wo wir einmal um Vergebung bitten. Das ist ja, als würden wir einmal aus der Quelle trinken und dann wäre alles anders. Wenn Leben in einer neuen Qualität kommen möchte, wenn Jesus die Quelle ist, dann müssen wir auch aus der Quelle leben. So, das war erstens. Und jetzt kommt zweitens, noch finde ich noch ein ganz, ganz tröstlicher Gedanke. Vielleicht gehst du gerade durch schwierige Zeiten. Vielleicht auch nicht. Dann freu dich. Es werden aber mal wieder schwierige Zeiten kommen. Ich bin das Brot, heißt nämlich nicht, dein Leben ist immer nett. Wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst, dann hat Gott Manna für dich. Und wisst ihr, was die größte Schwierigkeit, glaube ich, ist? Die größte Schwierigkeit ist, dass wir Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, uns von gewissen Dingen zu ernähren. Genauso, also ich meine es im übertragenen Sinne, auch im ganz wörtlichen Sinne. Und ich glaube, Ernährungsumstellung ist ziemlich schwierig. Und wenn wir unsere Ernährung umstellen, erstens haben wir dann Heißhunger auf Dinge, die wir gerade nicht mehr essen, und zweitens rebelliert vermutlich unser Magen. Und es könnte sein, dass es ziemlich schwierig ist, unser Leben auf Jesus als Erretter und Quelle unserer Zufriedenheit umzustellen. Und dass wir deshalb manchmal dazu neigen, noch in anderen Dingen Erfüllung zu suchen und die da vielleicht zu gewissen Anteilen auch finden. Und jetzt könnte es sein, dass Gott schwere Zeiten in unserem Leben nutzt, um uns bei dieser Ernährungsumstellung zu helfen. Da ist das Volk in der Wüste und sie sind darauf angewiesen, dass Gott sie versorgt. Und wenn du einen schweren Moment hast, dann will ich nicht sagen, Gott hat dir das geschickt, um dich zu erziehen. Das glaube ich nicht. Aber er könnte dir bei der Ernährungsumstellung helfen. Auf ihn und auf das Manna, was er gibt, auf ihn zu vertrauen. Also eine Zeit in deinem Leben, in dem Jesus dir wichtig werden darf, dir zur Quelle werden darf und dir zur Kraft und zur Freude werden darf. Und das ist Brot. Und ich wünsche dir und uns, dass wir diese Ernährungsumstellung für uns schaffen, Stück für Stück. Und dass wir das schmecken dürfen in unserem Leben, was es heißt, wirklich zu leben, Zoe. Volles Leben. Nicht nur Bios, nicht nur Existenz. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und ich danke dir, dass wir dich schmecken durften. Jesus, und ich bete für uns an den Stellen, an denen wir uns auch anderweitig ernähren. Und du kennst die Stellen. Aber bitte stoß sie von ihrem Thron. Dass sie uns dienen dürfen und das sein dürfen, was sie sind. Segnungen, die du gibst. Gutes von dir her. Aber hilf uns, dass du unsere Quelle bist.